Wenn wir unterwegs sind, gerade auch in dieser gerade beginnenden Vorweihnachtszeit, die Menschen sehen viele, die gehetzt sind, gejagt sind. Wenn du auch auf einer Hochzeit bist, dann sind dort nicht nur alles gläubige Menschen. Du siehst auch die so manchen, der da ist, der Christus nicht kennt, der leer ist in seinem Leben, keine Hoffnung hat, keine Zukunft hat. Die Frage ist, bewegt uns so etwas überhaupt? Bewegt es mich? Bewegt es dich? Bewegt es uns, dass Menschen verloren sind? Heute Nacht kam mir so das Wort in den Sinn, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Da sagen, ja, wir sind für die Sünden, für uns zu sterben und so weiter. Aber Jesus selber hat von sich oder über sich einen Satz gesprochen, der drückt das so ganz stark aus, warum er gekommen ist. In Lukas 19,10 sagt er, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen. Das ist mein Zweck gewesen, der Zweck meines Kommens. Natürlich war da sein Opfer, sein Sterben, sein furchtbares Sterben am Kreuz war nötig, um uns da herauszuholen. Aber der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten. Das Wort retten ist sozo. Sozo, unsere Bibelschüler hier im Haus wissen es. Ihr wisst, dass sozo heißt retten, wiederherstellen, aufbauen. Eigentlich alles, was im Leben von Menschen zerstört worden ist, niedergerissen worden ist. Dieser Wortstamm sozo sagt, er kam, um wiederherzustellen, um zu heilen und zu befreien. Das ist alles in diesem Bereich drin. Und zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vor ein paar Wochen, vielleicht sind es sogar schon 2-3 Monate her, sprach ich darüber, Gott sucht die, die sich zugrunde richten. Gott sucht solche, die sich zugrunde richten. Manche finden das vielleicht provokativ. Aber das Wort verloren gehen oder die verloren sind, das griechische Wort heißt Apolymie und es bedeutet zugrunde richten. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, die sich zugrunde richten. Die sich selbst kaputt machen. Und das ist so ganz im Gegensatz zu unserem Denken. Wir sagen, Mensch, warum soll ich mich für jemand einsetzen, der sein Leben kaputt macht? Warum soll ich mich um jemand kümmern, der sich zugrunde richtet? Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu suchen, die zu retten, die sich zugrunde richten. Ich habe ja ausführlich darüber gesprochen. Vor ein paar Wochen könnt ihr auf unserer Homepage schauen, Downloads, Predigten 2015. Jesus sagt, der Sohn, er ist gekommen, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, was sich zugrunde richtet. Jesus sah und sieht die Menschen, wie sie wirklich sind. Wenn ich daran denke, in seinem Dienst, die Anfeindungen, die er erlebt hat, starke Angriffe. Ich meine, bei mir ist es noch nicht passiert, dass nach einer Predigt Leute irgendwelche Steine gesucht haben und sagen, den machen wir fertig. Den steinigen wir jetzt. Vielleicht, weil hier keine Steine rumliegen und du dich nicht traust, die Steine aus der Mauer zu holen. Aber Jesus erlebte das. Es ist insgesamt, wenn wir den Dienst von Jesus anschauen, den Dienst der Apostel anschauen, wenn ich meinen Dienst, fast 40 Jahre Dienst, anschaue, wenn ich das anschaue, dann stellen wir fest, es gibt immer 3 Kategorien von Zuhörern. Da gibt es die einen, die sagen, das nehme ich an, wow, ich habe auf diese Botschaft, auf diese Nachricht gewartet. Dann gibt es andere, die sagen, es ist mir sehr neu, es hat mich auch sehr angesprochen, ich will noch mal drüber nachdenken. Aber dann gibt es auch die 3. Kategorie, die sagen, wir heben die Steine auf, hau ab mit deinem Quatsch, erzähl mir nicht, so etwas will ich nicht hören. Und die dann auch bis hin zur Gewalttat gegen den Redner, die Redner in der Bibel oder auch im Leben vorgegangen sind. Also diese 3 Kategorien von Zuhörern wird es immer irgendwie geben. Damit müssen wir auch leben. Gemeinden sind manches Mal bemüht, sagen wir wollen es allen recht machen. Jeder soll mit einem Wohlgefühl nach Hause gehen. Ja, das wünschen wir uns, das wünscht man sich. Aber es wird nicht immer so sein, weil einfach zu viele verschiedene Menschentypen auch mit Hintergründen da sitzen. Und doch kommt es auf uns an, wie betrachten wir die Menschen, auch wenn sie zu dieser dritten Kategorie gehören, die sich ärgern, die sich aufregen, oder du bist auf der Straße in einem Einsatz, wenn ich daran denke, unsere Straßenkirche oder auch verschiedene der Allianzgemeinden, wenn ihr zusammen dann auf dem Luisenplatz seid oder jetzt auch in der Weihnachtszeit, wie überall den Menschen das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weitergebt. Wie sehen wir die Menschen, die anti-eingestellt sind, die aggressiv eingestellt sind? Wenn Jesus umherzog, da heißt es in Matthäus 9, Vers 35 und 36 von ihm, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Etwas, was auffällt bei Jesus, ist, er zog umher, er lehrte natürlich auch in den Synagogen, an den normalen Gottesdienstorten der damaligen Zeit. Aber seine Kanzel, sein Predigtfeld war vor allem außerhalb. Er zog umher, und wenn du das vom griechischen Grundtext anteilst, er ist nicht mal gezogen, sondern das war so sein Lebensstil. Der Grundtext macht deutlich, das war sein Lebensstil, ständig unterwegs zu sein, auf Straßen, auf Marktplätzen, an Wegen, immer unterwegs zu sein und das Evangelium oder die Nachricht des Reiches, und er lehrte die, und predigte, das Wort predigten ist hier herolden, kerysso, herold sein, verkündigen, ausrufen, das Evangelium, Evangelion, das Evangelium, die gute Nachricht, frohe Botschaft, woher wir das Wort her evangelisieren haben. Jesus proklamierte, wenn er unterwegs war, sagte, ich verkündige euch das Königreich. Ich verkündige euch das Königreich Gottes. Ich verkündige euch das Königreich meines Vaters. Ich habe manchmal gedacht, wie sieht unsere Botschaft aus, wenn wir, Anführungsstriche, das Evangelium weitergeben. Wie sieht das bei uns so aus? Lass mal näher zu euch kommen. Kriegst du einen krummen Hals, ey. Also, wie sieht das bei uns aus? Jesus sagte, ich verkündige euch das Königreich Gottes. Ich verkündige euch mein ewiges Königreich. Wir hatten vor einiger Zeit in einem anderen Text mal mit angeschaut, dass der Pilatus zu ihm sagt, wer er denn sei. Man beschuldigt ihn doch, er sei ein König. Und dann sagt Jesus, ja, mein Reich, da sagt er auch wieder, bei uns der Reich, wir haben uns an manche Worte so religiös dran gewöhnt, mein Reich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist aus einer anderen Welt. In einer Welt, dass du mit deinen natürlichen Augen nicht wahrnimmst. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Da sagt Pilatus, also bist du ja dann doch ein König. Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Und ich bin hier, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und Pilatus sagt, was ist denn Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, angeschaut. Jesus zog umher und er predigte das Evangelium des Reiches und heilte dabei, da steht das Wort therapierte, Therapoia, er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als er die Volksmengen sah, das Wort hier in diesem Fall für Volksmenge heißt Ochlos. Ochlos ist eine unorganisierte, unordentliche Menge, eine unordentliche, unorganisierte Masse von Menschen. Das heißt, da ist keine Ordnung, denn alles tummelt sich wild durcheinander und jeder redet und jeder hat seine Meinung. Und mitten in diesem Ganzen drin war er. Da habe ich gedacht, mein lieber Scholli, Jesus, weißt du denn nicht, wenn das so unorganisiert ist, dass da keine Salbung mehr fließen kann? Also bei uns ist es doch so, sobald ein bisschen Aufregung irgendwo geschieht, Leute, lasst es doch mal alles ruhig werden, wir stören sonst die Salbung, als ob der Heilige Geist sich stören lassen würde. Er ist doch Gott. Hallo, mach dir doch nicht so die Sorgen darum, was alles in Unordnung geraten. Das Leben ist manches Mal sehr in Unordnung und Jesus war unterwegs. So, wir wollen da, dass alles still ist und wir haben dann auch coole Bücher gelesen, in denen man sagt, die Salbung floss, als wir dann alle mal wirklich die Klappe hielten. Schon haben wir eine neue Ordnung. Klappe halten ist die neue Devise. Aber das ist nicht immer so. Es kann schon mal so sein, dass der Herr sagt, seid mal jetzt alle ruhig. Aber bei Jesus im Dienst, da war alles in Unordnung. Da war es in Aufruhr. Da war es unorganisiert. Ich meine jetzt nicht, deshalb lasst uns in Zukunft alle unorganisiert unseren Weg laufen. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine, dass wir nicht immer so kommen können. Also wenn das nicht richtig organisiert ist und das nicht richtig geplant ist und das nicht alles so und so ist, dann kann das nicht funktionieren. Doch, wo Gott ist, wo der Heilige Geist ist, funktioniert es trotzdem, weil er der Wirkende ist und nicht mein organisatorisches Talent. Hallo? Er ist Herr. Und aber er sah diese unorganisierte, unordentliche Menge, diese unordentliche Masse, Volksmenge. Und was er sah war, ich meine, ich habe gesagt, was würden wir sehen, wenn diese Leute, wenn wir sagen, Mensch, seht ihr denn nicht, Leute, wir haben eigentlich was Gutes für euch zu bringen, ihr könnt das jetzt nicht empfangen, weil ihr halt alle so unmöglich seid. Nein, Jesus wirkt mitten in diesem Durcheinander, mitten in diesem, wo vielleicht 1000 Leute und mehr durcheinander quatschen. Und er ist mittendrin und tut die Werke Gottes. Er tut ganz einfach die Werke Gottes. Und so versteif dich nicht so sehr darauf, dass alles immer seinen Rahmen haben muss. Ja, ich liebe auch, wenn etwas im Rahmen ist und wenn Dinge gut laufen, aber es sollte uns doch nicht aus der Fassung bringen oder umhauen, wenn Dinge einfach mal anders sind. Ich habe das in meinen Jahrzehnten des Dienstes auf jeden Fall schon manchmal ganz chaotisch erlebt. Und da haben Leute sich gefragt, wieso tut Gott dann trotzdem da gerade noch was? Es ist ganz einfach, er ist Gott, er tut es einfach. Aber Jesus, er wurde innerlich bewegt. Innerlich bewegt, das Wort heißt Splanchnitzomai, ganz schwieriges Wort. Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid, Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen sein werden oder sich erbarmen. Also Jesus empfand Mitleid, Schmerz mit den Menschen. Es war so, als wenn jemand in seinen Leib hineinfasste und die Eingeweide ihm herumdrehte. Und ich habe gesagt, Mensch, wir haben ja manchmal nicht mal Mitleid mit einer organisierten Menge. Wie ist es denn, wenn die noch unorganisiert sind? Und Jesus sieht sie und er hat absolut tiefes inneres Mitgefühl, Mitleid. Es tat ihm weh, und dann heißt es hier, er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wörtlich niedergeworfen und am Boden liegend. Wie niedergeworfen? Ja, wenn du jetzt die Menge anschaust, lagen die da alle am Boden rum. Ich meine, das ist vielleicht charismatisch manchmal ein bisschen, wenn wir alle umfallen und alle liegen dann und dann haben wir, jetzt war Gott da und passiert ist trotzdem nichts. Ne? Naja, wir sind doch manchmal so. Ich will das ja gar nicht verachten, wenn die Dinge außergewöhnlich erlebt werden. Aber sie waren niedergeworfen. Jesus sieht, dass diese Menschen in ihrem Innern krank sind, in ihrem Innern kaputt sind, wir werden es hinterher noch in einem Vers sehen, ihre Seele war krank. Und er sah, egal wie gestylt man nach außen war, und gerade wenn ich daran denke, so gestern Nachmittag und Abend auf dieser Hochzeit, auf der wir waren, da lief doch alles wunderbar gestylt rum. Also ich wusste ja auch in unserer Gemeinde, wir haben wunderschöne Frauen und Männer. Aber als die Frauen da gestern in ihrem Outfit waren, da habe ich gesagt, Mensch, wir haben wirklich wunderschöne Frauen. Aber was die Frauen sagten, boah, was haben wir tolle Männer. Ich sage, wieso? Ja, die laufen alle mit Anzug. Ich kann mich nicht satt sehen an ihrem Bild, dass die mit Anzug rumlaufen. Also wie auch immer. Ja, ich hatte ja auch einen Anzug an. Muss ich ja. Dienstbefehl. Was willst du? Aber so, egal wer dort war, und die meisten waren einfach gestylt, gut hergerichtet. Und wir sehen mal, boah, der sieht toll aus. So wie die Person aussieht, der kann es ja nur gut gehen. Wer sich so gestylt hat, der hat doch, steht doch vielleicht mitten im Leben. Aber Jesus schaut tiefer. Und er sieht da drin, unter all diesem Make-up, unter all diesen wunderschönen, herrlichen Klamotten. Oder wie habe ich gestern jemand gesagt, Mensch, hast ja einen schönen Fummel an. Okay. Naja, bin manchmal so. Und, aber unter all dem Schönen, Jesus schaut, was innen drin ist. Da ist Einsamkeit. Da ist Leere. Da ist Zukunftslosigkeit. Da ist keine Hoffnung. Jesus sieht, was innen drin ist. Und er sagt, sie sind erschöpft, verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie sehen wir die Menschen, wenn wir evangelisieren, missionarisch aktiv sind? Wie sehen wir die Menschen um uns herum? Wie sehen wir sie um uns herum? Sind sie Missionsobjekte? Ich glaube, dass wir im Erreichen von Menschen, die sich selbst zugrunde richten, die verloren sind, ich glaube, dass wir wenig Erfolg haben werden, wenn wir das nicht mit dem richtigen Herzen tun. Wenn wir sie einfach nur sehen als ein Missionsobjekt, Jesus hat halt gesagt, evangelisiert, dann evangelisieren wir halt mal jetzt. Und Jesus sagt, ja, betet mal mit den Kranken und naja, wenn nicht gesund wird und wenn nichts passiert, ist okay, ist halt so. Der ist ja, nimmt uns das noch irgendwie mit, wenn es Menschen schlecht geht? Nimmt es uns mit, wenn es einem Bruder, einer Schwester in der Gemeinde schlecht geht? Nimmt uns das irgendwie noch mit? Das ist so, ich bin überhaupt nicht hier, um irgendeinen Vorwurf zu verbreiten. Ich will Fragen stellen. Ich will Fragen stellen, dass wir selber schauen, wie betrachte ich andere Menschen? Wie sehe ich andere Menschen? Jemand, der mir vielleicht frech entgegenkommt, sehe ich in ihm immer noch den, der am Boden liegt, der zugrunde gerichtet wird und sich selbst zugrunde richtet? Wie sehen wir die Menschen? Und ich möchte, dass wir die Menschen sehen mit den Augen Gottes. Jesus möchte, dass wir den Menschen die frohmachende Botschaft seines Königreiches verkündigen. Er möchte es, weil sie Menschen draußen ohne Jesus und auch drinnen ohne Jesus sich zugrunde richten und keine Hoffnung in diesem Leben haben und schon gar keine Hoffnung für die Zukunft, für das ewige Leben. Jesus sah diese Menschen. Dann heißt es vom Herrn her, vom Wort her, dass Jesus, und das wissen wir jetzt aus eigenem Erleben, Jesus hat dich und mich aus unserer Verlorenheit herausgerissen. In Galater 1, Vers 4 heißt es, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Es ist die böse Welt. Frauen, die mit Hosen rumlaufen, kein Dutt mehr tragen. Wir sind manchmal so, wir sind manchmal so irdisch daneben. Der uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das Weltwort ist hier nicht Kosmos, sondern Äon. Das Zeitalter. Das Zeitalter, in dem wir leben, sagt der Herr, dieses Zeitalter, in dem wir gerade leben, ist ein böses Zeitalter. Warum? Satan regiert. Er ist der Gott dieser Welt. Zwar gehört, sagt die Bibel, alles Gott. Gott sagt, mein ist Silber und Gold und die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört mir. Und trotzdem, durch Adams und Evas Verrat, wurde die Herrschaft, die Regierung der Erde Satan übertragen und dieses Weltsystems, in dem wir leben. Aber Jesus kam und er hat uns da herausgerissen. Es erinnert mich an einen Text, den wir vor ein paar Jahren mal angeschaut haben, aus dem Kolosserbrief. Da ist es von Gott, der uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der uns versetzt hat. Unsere Bibelübersetzungen sind manchmal so soft, so weich. das geht nicht mehr an die Eingeweide. Und wir haben uns an Texte gewöhnt. Aber der Kolosserbrief sagt, der uns versetzt hat in das Königreich seines geliebten Sohnes. In das Reich, das ist auch wieder Königreich seines geliebten Sohnes. Der Kolosserbrief sagt, wir haben Jesus aufgenommen und Gott hat gesagt, diese Chance, die ergreifen wir. Und der Kolosserbrief vom griechischen Grundtext macht deutlich, und Gott schnappte uns in dem Moment, hat uns gewaltsam rausgehoben und in das Reich seines Sohnes gesetzt, sagt er so, jetzt haben wir dich sicher. Gott ist aktiv, handelnd. Er hat uns herausgerissen und hineinversetzt, mit Macht hineinversetzt. Er hat nicht so andächtig daneben gestanden und sagt, na ja gut, Herbert, jetzt hast du mal meinen Sohn Jesus aufgenommen. Jetzt guckst du mal, wie du jetzt weiter mit ihm läufst. Nein, als ich sagte, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, da hat Gott gesagt, bang, schnappen rüber. Das ist das, was wir. Er nimmt uns, er greift uns. Und das ist ja, was dieser Galatertext ja auch sagt. Er sagt, der Herr Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, damit er uns herausreiße. Das hat etwas mit Gewalt zu tun. Der uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wille in der Bibel ist ja nicht so groß. Das Wort für Wille im Grundtext heißt Telema. Und Telema ist der Wunsch, das, was Gott geplant hat, was gedacht ist, alles Gute, was er für uns gedacht hat, ist sein Wille. Diese Endung Ma bedeutet nicht, dass da einer befiehlt, ich will jetzt, dass du das tust. Gott sagt, das ist mein Wunsch, das habe ich vorbereitet, das habe ich für dich gelegt, das habe ich für die Menschen hingelegt. Mein Wille, mein Wunsch, mein Verlangen, alles geht dahin, ich will dich bei mir haben, ich will dich in meinem Reich sehen, ich will dich gerettet sehen. Der uns herausreiße, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, aus diesem Äon. Und wir sind herausgerissen worden, nicht wahr? Du und ich, wir sind herausgerissen worden. Und wenn du heute Abend hier bist, dann lade ich dich ein, heute Abend dich herausreißen lassen von Jesus und in das Reich des Sohnes seiner Liebe hinein zu versetzen. Gott, Vater selber, wacht darüber. Jesus hat uns, also dich und mich, die wir hoffnungslos verloren und ohne Zukunft waren, die sich selbst zugrunde richteten. Und wenn ich an mein Leben denke, bevor ich gläubig wurde, das war alles andere als auferbauend. Ich war ständig dabei, mein Leben irgendwie zugrunde zu richten und es ins Abseits zu bringen, so dass ich schließlich sagte, es kann nur in einer wirklich schlimmen Katastrophe enden. Ich muss die Handbremse ziehen, die Notbremse ziehen. Aber wie soll ich das machen? Und so fing ich an, Bibel zu lesen und entdeckte, dass der Herr sagt, wer mich aufnimmt, dem gebe ich Vollmacht, Exousia, Macht, Recht, Kind Gottes zu werden. Da kam Veränderung in das Leben hinein. Also Jesus hat dich und mich, die wir hoffnungslos verloren und ohne Zukunft waren, er hat uns gefunden. Es war nicht unser Wunsch. Es war auch nicht unser Wille, gerettet zu werden. Bevor du und ich gerettet wurden, haben wir keinen Wunsch oder Willen gehabt, gerettet zu werden. Die Bibel sagt sogar, wenn du den Wunsch hast, gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen, dann ist das schon ein Werk Gottes in deinem und meinem Leben. Er ist der Handelnde, der Agierende. Es ist also nicht unser Wunsch und unser Wille, gerettet zu werden. Er hat uns aus der Verlorenheit mit Macht und Gewalt herausgerissen. Der Sohn kam, Galater sagt es, um uns herauszureißen. Du und ich, wir waren hoffnungslos. Hoffnungslose Fälle. Es gab für uns keine Zukunft. Es gab für uns keine Hoffnung. Aber dann kam Jesus. Die Bibel sagt, die Menschenliebe Gottes, die Freundlichkeit Gottes. Wie begegnen wir Menschen? Die Schrift sagt, dass wir den Menschen mit Freundlichkeit begegnen sollen. Wie begegnen wir ihnen, die im Alltag? Wie ist es mit deinem Kollegen? Wie ist es mit deinen Studienkollegen an der Uni? Wie ist es mit diesen Leuten, mit denen wir zu tun haben? Die uns angiften vielleicht wegen des Evangeliums, weil wir ihnen die gute Nachricht bringen wollen. Wir meinen es doch nur gut. Aber die Frage ist, wenn man das vielleicht harsch, barsch ablehnt, was wir an Gutem rüberbringen, Wie ist dann meine Haltung zu dem, der immer noch verloren ist, der immer noch auf dem Weg des sich zugrunde Richtens ist? Wie ist meine Haltung zu ihm? Wie ist die Haltung zu meinen ungläubigen Eltern? Und manche von euch können ein Liedchen davon singen. Es schien so, bevor du gläubig warst, dass irgendwie heile Welt zu Hause war. Aber auf einmal hast du Jesus aufgenommen, und ich weiß das aus manchen Gesprächen, und auf einmal haben deine Angehörigen das Kriegsbeil ausgegraben gegen dich. Weil sie haben gesagt, das ist fanatisch, das ist verrückt, und jetzt noch die Bibel lesen. Ich meine, keiner regt sich auf, wenn die Bildzeitung gelesen wird. Ja, doch, ich. Aber allgemein, Marie, aber dass Bibel gelesen wird. Aber auf einmal merkt man, das sind Anfeindungen. Wenn ich daran denke, auch in den vergangenen Jahren Frauen, die sich bekehrt haben. Die Ehemänner haben sich nicht bekehrt. Und die Verwandten diese Frauen unter Druck gesetzt haben. Wenn, oder auch Kinder unter Druck gesetzt wurden. Wenn ihr mit diesem Jesus nicht aufhört, wenn ihr mit Gemeinde nicht aufhört, dann werden wir euch enterben. Oder Männer, Frauen, die dem anderen die Scheidung androhen, wenn du weiter mit diesem Jesus gehst. Das sind schon Herausforderungen. Und manche haben gesagt, nein, ich gehe weiter meinen Weg. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er mich hält und trägt. Aber es sind auch manche, wenn ich daran denke, die letzten 15 Jahre, die gesagt haben, dann entscheide ich mich doch für ein Leben ohne Jesus, denn ich kann es mir nicht leisten, dass ich mein Erbe verliere. Es ist manchmal sehr herausfordernd. Weil Jesus kam, er hat dich und mich herausgerissen. Mir geht es heute Abend um die Haltung, die wir haben, dass wir sagen, wie will ich mit Menschen umgehen? Wir wollen Menschen für Christus gewinnen. Wir haben in unseren Sitzungen, in unserem Leitungsteam, ist das auch immer wieder die Frage, wie erreichen wir Menschen? Wie erreichen wir Menschen? Was kann man tun, dass Gemeinderäume immer überfüllt sind und so weiter? Sind Fragen, die so auftauchen, die diskutiert werden. Ist ja auch legitim. Aber ich möchte doch einen Schritt zurückgehen. Wir sind rausgerissen worden. Und jetzt ist etwas mit uns passiert. Wir sind jetzt Christen geworden. Aufgrund persönlicher Entscheidung. Nicht, weil wir traditionell in diese Religionsgemeinschaft hineingerutscht sind. Und der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 1, 3 und 4, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben, Zoe, göttliches Leben, im Gegensatz zu Bios, zum göttlichen Leben, also irdisches, natürliches Leben, Abstammung und so weiter. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben, Zoe, zum göttlichen Leben und zur Gottseligkeit geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also Gott hat uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt. Das Wort Verheißung ist Epangelma, bedeutet Versprechen, jemand eine Zusicherung geben. Ja. Also wir kennen ja Lieder, auch ihr ja nicht mehr so, aber ich kenne sie aus unserem Pfingstjubel, Siegesland, Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er am Kreuz für uns getan hat. Gottes Verheißungen bleiben. Ein schönes Lied, ich mag es. So, Gottes Verheißungen, Versprechungen, seine Zusicherung. Verheißung ist manches Mal für uns auch schon irgendwie wieder so ein Begriff geworden, der eigentlich uns gar nichts mehr sagt. Ja, Gottes Verheißungen. Aber das Wort Epangelma heißt, ich gebe dir ein Versprechen. Ich gebe dir eine Zusicherung. Du kriegst von mir eine Zusage, sagt Gott. Das ist Verheißung. Das ist unser Wort Verheißung. Ich gebe dir eine Zusage. Durch Jesus, 2. Petrus 1,4, durch Jesus bist du jetzt Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Die Bibel sagt, vorher hatten wir die Sündennatur. Vorher waren wir Sünder. Manchmal wird ja auch heute noch so gesagt, wir sind Sünder und werden immer Sünder bleiben. Stimmt nicht mit der Schrift überein, weil die Bibel sagt im Römerbrief ganz klar und deutlich, wir waren Sünder. Einmal waren wir Sünder, jetzt sind wir Heilige und Geliebte. Also ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Heiliger und Geliebter, der in der Lage ist, noch zu sündigen. Aber ich bin kein Sünder mehr. Ein Sünder nach der Bibel ist einer, der das Ziel verfehlt. Der nicht ankommen wird. Aber ich komme an. Warum? Weil der Weg, Wahrheit und Leben ist, in mir wohnt. Der Weg und Wahrheit und Leben ist, der wohnt in dir. Deshalb wirst du ankommen. Deshalb musst du dir keine Sorgen machen. Du bleibst in Christus, Christus bleibt in dir und du wirst nicht mehr das Ziel verfehlen. Sagte schon mal, deshalb im ersten Johannesbrief steht ja geschrieben, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Und dieses Wort, und viele Leute machen sich immer wieder Gedanken, ja, ich bin aus Gott geboren, aber ich sündige noch, ich mache Fehler. Ich haue voll daneben. Ja. Und der Herr sagt ganz klar und deutlich, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Das Wort für Sündige, Sünde ist Hamartia. Und das Wort bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Und dann sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, verfehlt nicht mehr das Ziel. Weil Jesus in dir und mir lebt, verfehlen wir nicht mehr das Ziel. Das ist diese herrliche Zusage, die wir von Gott haben. Es ist nicht ein Druck, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr. Sowas. Guck mal, was du alles noch machst. Nein, es geht darum, Gott gibt uns eine Zusage in seinem Wort. Du bist aus Gott geboren, du hast meinen Sohn in deinem Leben. Und ich versichere dir, du wirst das Ziel nicht verfehlen. Du wirst bei mir ankommen. Wir werden bei Gott ankommen. Wir sind ja jetzt schon bei ihm angekommen. Aber ich meine dann auch, in seinem Königreich, sichtbar in seinem Königreich. So, er sagt, er hat uns die kostbarsten und größten Zusicherungen, Versprechen, Verheißungen gegeben, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, die ihr dem Verderben, das Wort ist Tora, bedeutet Verderben, Vernichtung, Zerstörung, Untergang, die ihr dem Verderben, also der Vernichtung, der Zerstörung, Untergang, da sind wir wieder, Apolemie, verloren, wer verloren ist, der sich selbst zugrunde richtet, die ihr selbst diesem zugrunde richten, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen ist. Durch die Begierde, das Wort Begierde ist Epithymia und es bedeutet aktives, persönliches Verlangen, Begehren. Es kommt von dem Wort Pathos und bedeutet Leiden, Leidenschaft. Und das griechische Lexikon erklärt, es entspringt dem kranken Zustand der Seele oder das wird verursacht durch den kranken Zustand der Seele. Die Seele, die nicht erneuert ist, die Erneuerung in Christus nicht erlebt hat, die ständig darauf aus ist, haben wollen, Begierde haben, Lust und all diese Dinge, die sind. Und er sagt, wir sind diesem entflohen. Wieso sind wir dem entflohen? Weil er uns herausgerissen hat. Wir müssen Zusammenhänge sehen. Wir sind dem Alten nur deshalb entflohen, weil er sich unser erbarmt hat und weil er uns herausgerissen hat. Komm gerne hier vorne, ist uns auch noch ein Plätzchen. Okay, kannst auch gerne da, wie du magst. So, er hat uns herausgerissen. Er hat sich unser erbarmt. Und er hat uns herausgerissen. Beachte, es ist sein Werk. Du und ich, wir konnten zu unserer Erlösung nichts dazu tun. Aber wir hatten wahrscheinlich das Glück im Leben, dass irgendwie uns jemand mal auf Jesus Christus, auf den Glauben an ihn aufmerksam gemacht hat. Das war auch nicht unser Werk. Gott hat uns jemand in den Weg geschickt. Du kannst dankbar sein, dass jemand gekommen ist in deinen Weg und dich zu Christus geführt hat. Vielleicht, weil du in einem christlichen, das Vorrecht hattest, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Das Vorrecht vielleicht auch, gläubige Studienkollegen, Arbeitskollegen zu haben. Und wenn wir das anschauen, ich meine, wir haben ja, wenn ich daran denke, in den letzten Jahren, Hunderttausende. Ich weiß, vielleicht sind es so 1-2 Millionen. Also endlos. Wir haben ja gedruckt und verteilt und so viel. Aber natürlich wird eine Gemeinde dadurch bekannt. Aber genau genommen schauen wir das an. Es kommen kaum Menschen durch einen Flyer in einen Gottesdienst. Man geht davon aus, 10.000 Flyer, die du verteilst, davon kommt eine Person in Gottesdienst. So, also sind wir doch aufgerufen, hinzugehen. Das ist ja auch, was Jesus sagt, geht an die Hecken, geht an die Zäune. Das heißt nicht, dass wir das eine nicht mehr tun. Wir werden weiter drucken, wir werden weiter verteilen, wir werden weiter die gute Nachricht bringen. Und wir haben erlebt, dass manchmal Menschen über 5, 6, 7, 8 Jahre den Flyer, den sie bekommen haben, in der Tasche rumtrugen und gesagt, das muss ich mir für Notzeiten aufheben. Und dann kommen sie und manchmal sind wir umgezogen gewesen, nicht ungezogen, umgezogen. Manchmal sind wir umgezogen, neue Adresse, aber sie haben aufgrund Internetpräsenz und so weiter, haben sie dann gefunden. Ich habe das die ganzen Jahre getragen. Das hat mich damals angesprochen, aber irgendwie war ich nicht bereit. Aber jetzt, ich merke, ich brauche Gott. Du siehst, wie lang Gott auch da dran ist und wie geduldig Portemonnaies auch sein können, um Flyer aufzubewahren. Du hast das Vorrecht gehabt, das Glück gehabt, dass jemand dir die gute Nachricht mitteilte. Ich habe das Vorrecht gehabt, dass es eine Oma und eine Tante gab oder Tanten gab, die haben gebetet wie die Weltmeister. Immer wieder mal. Und dann haben sie gesagt, dieser Junge muss gläubig werden. Und ich war alles andere als gläubig. Mein Leben war außer Rand und Band. Und dann kommt meine Tante und sagt, Herbert, ich bete für dich. Und eins sage ich dir, du bist Prediger. Ich meine, das war eine Drohbotschaft. Was ich mir sowas anzudrohen? Ich wollte nichts mit Kirche. Ich wollte nichts mit Gott. Ich wollte nichts mit Jesus. Und meine Tante sagt, das wird so werden. Ja? So, also bisschen später, ja? Aber behalte es, okay? So, also, du musst das, ich wollte es nicht. Aber da sind welche, die haben gesagt, ich bete. Und die haben immer wieder versucht, auch Einfluss zu nehmen und haben auch Einfluss gewonnen. Aber im Prinzip hat der Herr Einfluss gewonnen. Wir sind der Begierde, dem kranken Zustand auch der Seele immer haben wollen, immer auch neiden und ach, alles mögliche. Wir sind dem entronnen. Alles, was uns zugrunde richtet, dem sind wir entronnen durch Jesus Christus. Das hat er für uns getan. Das hat er in uns getan. Und die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem? Wir sind jetzt göttlicher Natur teilhaftig geworden. Was ist von Jesus gesagt? Als er die Verlorenen sah, da war er voller Mitleid, voller Erbarmen. Es ging ihm so, als wenn ihm jemand die Eingeweide im Innern herumdrehte. Also der Herr hat wirklich tiefes Mitleid, tiefes Erbarmen mit den Menschen, die verloren sind, die sich zugrunde richten. Das ist seine Natur. Das ist in seinem Wesen. Und jetzt fiel mir auf, wir haben die göttliche Natur. Wir haben göttliche Natur. Die Frage, haben wir diese göttliche Natur? Ja, wir haben sie. Aber es ist durch in unserer Seele, durch Vergangenheit, auch durch Ängste oder Vorbehalte oder Prägung. Wir sind oft zurückgehalten. Aber was der Herr dich und mich ermutigen möchte heute Abend ist, lass diese Natur, diese göttliche Natur, die du geworden bist, lass das ausbrechen. Lass Erbarmen hervorfließen aus deinem Leben. Lass Mitleid hervorfließen aus deinem Leben. Denn der Herr, der voller Erbarmen und voller Mitleid ist, wo ist er? Hier drin, nicht wahr? Er wohnt in uns. Das ist nicht ein frommer Spruch. Das ist nicht ein Bibelspruch, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er sagt, ich werde in ihnen wohnen und ich werde ihr Gott sein. Und er wohnt in uns. Gott ist da. Das heißt, in uns ist auch voll das göttliche Erbarmen und das göttliche Mitleid da. Und das ist jetzt unsere Natur geworden. Wir sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Das heißt, wir sind jetzt von unserer Natur her mitfühlende, mitleidende Menschen, die sich erbarmen können. Aber wir müssen uns dieses bewusst machen, dass wir diese neue Natur jetzt von Gott her sind. Das ist uns geschenkt worden. Der Apostel schreibt in Kolosser Kapitel 3, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Zieht nun an, das steht im Imperativ Aorist. Der sagt, stell dich hin, mach mal eine klare Entscheidung. Ich werde ein barmherziger, mitleidender Mensch sein. Was der Text uns sagt ist, da muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich kann diese Entscheidung treffen, weil das jetzt meine neue Natur ist. Das ist schon in mir. Ich muss das nur rauslassen. Seid ihr noch mit mir?
Ja.
Ist so, wenn die Heizung zu heiß ist, macht mal ein bisschen aus. Ne? Also, okay. Also das ist in mir. Das ist in mir. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes und als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Interessant, was da steht. Als ich das so heute nochmal nachschaute, herzliches Erbarmen, das Wort, das bei uns mit herzlich übersetzt wird, das steht im Griechischen Eingeweide. Das steht nicht herzlich, das steht Eingeweide. Er sagt, zieht und dann kommt Erbarmen. Richtig übersetzt ist es, zieht nun an als Heilige und Geliebte Gottes Eingeweide des Erbarmens. Das erinnerte mich sofort an Jesus. Er hatte Mitleid und war voller Erbarmen, so als wenn jemand in ihn hineingriff und ihm die Eingeweide rumdreht. Es ist nicht nur genug, vernunftmäßig zu wissen, theologisch zu wissen, die Menschen ohne Jesus sind verloren. Das muss uns in die Eingeweide gehen. Und ich kann dir etwas sagen, das können du und ich nicht mal produzieren. Aber wenn du ein Mensch sein möchtest und ich, wenn wir solche Menschen sein werden und ich will so ein Mensch sein, dann will ich sagen, Herr, ich möchte, dass die Verlorenheit der Menschen um mich herum, meiner Familie, meiner Angehörigen, meiner Freunde, Kollegen, wer auch immer es ist oder wo immer ich Menschen begegne, ich möchte, Herr, dass es mir in die Eingeweide geht. Ich möchte Erbarmen haben, das in den Bauch geht, das in die Eingeweide geht, dass mir eine Last wird in meinem Innern, dass ich sage, Herr, da gehen Menschen wirklich für alle Ewigkeit, für immer, wenn sie ohne Christus sterben, in die Hölle. Es nützt nichts, wenn ich dir sage, und nu, geh mal schön evangelisieren. Es nützt mir, ich sage, Herbert, jetzt musst du aber wirklich nur noch Tag und Nacht auf den Straßen unter sein. Das nützt überhaupt nichts. Wir haben Appelle im Leben genug, was wir tun müssen und tun sollen. Und ich habe so gesagt, Herr, wie können wir das angehen? Und ich glaube, dass der Herr das tun will heute Abend. Der Herr sagt, bittet mich doch einfach, dass ich diese neue Natur, die ihr seid, ihr habt nicht mein Wesen, meine Art, mein Charakter, bittet mich doch einfach, dass ich dieses Erbarmen bis in die Eingeweide hinein in euch freisetze. Herr, ich möchte so ein Mensch sein, voller Erbarmen, voller Mitleid. Ich möchte nicht mehr, dass es mir egal ist, wie die Menschen um uns herum leben. Ich möchte nicht, dass es mir egal ist, wie es den Menschen geht. Herr, ich bitte dich, ich komme und ich will diesen Fluss göttlichen Erbarmens, göttlichen Mitleids, ich will ihn erleben als etwas, das aus meinem Leben herausfließt. Ein Beispiel. Ich erzähle es ungefähr. Vor Jahren, schon viele Jahre her, da las ich ein Buch. Ich glaube, es war Der göttliche Strom, ist so ein kleines blaues Heft gewesen damals. 5 Mark, das heißt heute wahrscheinlich 5 Euro Heft. Und da berichtet ein Pastor, er hat gedient und er hat auch immer wieder für Kranke gebetet und er ist in einem Gottesdienst und dann kommt er zum Krankengebet aufruft, das kann alles eine Routine werden in unserem Leben. Er sagt, ich rufe auf und er sagt, dann kommt ein kleiner Junge. Ich weiß nicht mal, 9 bis 12 Jahre vielleicht. Da kommt ein kleiner Junge und dieser kleine Junge, irgendwie hat er einen ganz deformierten Fuß, war es Klumpfuß, wie auch immer, ganz hohen Absatz, Riesenabsatz. Also es war, einen ganz entstellten Fuß, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es fiel mir so dabei ein. Und dieser Junge kam und er sagt, ich will Gebet. Pastor, du hast aufgerufen, dass wenn wir krank sind oder wenn wir körperliche Gebrechen haben, du hast aufgerufen, dass wir heute Gebet empfangen können und dass Jesus hier ist, um gesund zu machen. Und er sagt, dann kam dieser junge Mann, dieser Knabe. Und er sagt, ich habe für ihn gebetet. Und er sagt, es passierte nichts. Nach dem Gebet drehte er sich um und er humpelte wieder zurück zu seinem Platz. Und der Heilige Geist spricht zu ihm, das Problem bin nicht ich. Das Problem ist, du hast kein Mitleid und kein Erbarmen, dass es diesem Jungen so geht. Du hast kein Mitleid und kein Erbarmen. Es ist dir egal, dass es ihm so geht. Du hast deinen Job getan, du hast gebetet, aber es ist dir an sich egal. Und er sagt, in dem Moment wurde mir bewusst, wie routiniert ich handle. Und dass ich überhaupt kein Erbarmen mit jemand habe, der in so einer Situation lebt. Und er sagt, ich schaute diesem Jungen hinterher. Ich schaute hinterher und tiefes Mitleid und tiefes Erbarmen überkam mich. Und er sagt, während ich ihm hinterher schaute und dieses tiefe Mitleid und Erbarmen in mir aufstieg, wurde er im Gehen geheilt. Wir sind manches Mal so routiniert. Wir können das auch, wir haben das bei uns auch, Älteste. Ist jemand unter euch krank, dann rufe er zu sich die Ältesten, dass sie ihn mit Öl salben und so weiter. Wir kennen die ganze Geschichte. Aber die Frage ist, tun wir unseren Job, auch als Christen draußen unter den Menschen, tun wir unseren Job oder betrachten wir unser Gegenüber als jemand, der gerade arg geschlagen ist, der vielleicht sich selbst sogar zugrunde gerichtet hat und deshalb in diesem desolaten gesundheitlichen oder nicht gesundheitlichen Zustand ist. Ist uns das egal? Haben wir vielleicht theologische Erklärung dabei? Er hätte halt anders leben sollen. Dann wäre es nicht passiert. Versteht? Wir können so viele Erklärungen finden, aber was Jesus hatte ist, er hat nicht gesagt, wenn der das hätte und wenn er jenes hätte und wenn Jesus, er sah die Not und er hatte tiefes Mitleid. Tiefes Erbarmen, das ging ihm in den Bauch. Und ich wünsche uns, und ich wünsche mir, und ich habe gesagt, Herr, dass du dieses tiefe Mitleid, dieses Erbarmen, das muss in uns hervorkommen. Das muss aus uns herausfließen. Wir sollten diese herrliche Erlösung und den Weg der Freiheit und der Befreiung für uns selber und für andere, wir sollten ihn nicht in einem theologischen Kästchen aufbewahren, sondern dass da muss etwas rausfließen zu den Menschen. Und ich bitte dich, bitte den Heiligen Geist, Menschen zu beurteilen, wie Gott sie beurteilen würde. Herr, ich will es lernen, Menschen zu beurteilen, und ich entscheide mich, Menschen zu beurteilen, wie du sie beurteilst. Voller Mitleid und voller Erbarmen. Ich weiß, manche von euch haben, man hat euch übel mitgespielt. Ihr habt Dinge erlebt, wo man sagt, warum muss das mir passieren? Ich weiß nicht, warum es dir jetzt gerade passieren musste, aber ich weiß, da ist jemand, der ist voller Erbarmen, voller Mitleid mit dir und deinem Leben und der Situation deiner Familie, deiner Kinder, deiner Eltern, deines Ehepartners. Da ist jemand, der hat Mitleid und er sagt dir vielleicht heute Abend doch, hab doch mal Mitleid mit deiner Frau, die so verkehrt lebt. Hab doch mal Mitleid mit deinem Mann, der so verkehrt lebt. Hast du es schon mal? Wir haben es versucht, immer wieder auch in unseren Häusern oder in christlichen Lager zu sagen, wie man leben soll. Aber haben wir schon mal Mitleid gehabt mit unserem Ehepartner, der sich so verhalten hat, dass man sagt, Mensch, das muss ich mir jetzt aber nicht bieten lassen? Weil wir sind schnell dabei mit dem, das muss ich mir nicht bieten lassen, egal von wem. Aber hast du schon mal daran gedacht, dass die Person, egal ob es Familie, wer auch immer, Ehepartner, die Person, die sich dir gegenüber nicht gerade christlich verhält oder vielleicht schlimmer darüber hinaus verhält, hast du schon mal dabei gedacht, dass diese Person arg geschlagen ist und einfach aus ihrer Gottestrennung, Gottesferne vielleicht heraus einfach sich selber zugrunde richtet? Vielleicht versuchen wir es einfach mal mit Erbarmen. Dass wir mit Personen, die immer sagen, Mensch, eigentlich müsste ich dir beibringen, wie man noch die andere Backe hinhält. Ihr wisst so, am besten eine knallen und dann sagen, halt gleich die andere hin, ich bring dir christliche Tugenden hierbei. Bang. Das ist ja mal viel einfacher, aber zu vergeben, großzügig zu sein, Mitleid zu haben und einzustehen für den, der geschlagen wird und durch seinen Zustand, den dem er lebt, jetzt natürlich auch uns schlägt. Wir erleben das Gleiche ja mit. Lasst uns Mitleid haben mit unseren Eltern, mit unseren ungläubigen und gläubigen Eltern. Lasst uns Mitleid haben mit unseren gläubigen und ungläubigen Kindern. Wie oft wird damit Härte begegnet? Und da muss ich sagen, das ärgert mich, wenn ich so Bücher lese. Sohn und Tochter parieren nicht richtig. Wir sind christliche Eltern. Wir sind christliche Eltern, aber der Sohn und die Tochter benimmt sich jetzt so daneben. Aus erzieherischen Maßnahmen, bis du dein Leben änderst, wirst du in der Garage schlafen. Und dann finden wir das ganz toll, solche Bücher. Boah, da greifen Eltern doch mal durch. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass sie mit Erbarmen und Mitleid mal durchgreifen würden. Dass sie das fließen lassen würden. Es ist so einfach, jemand wohin zu stellen. Ja? Jemand in die Seite zu stellen. Wenn du dich besserst, dann kannst du mit mir rechnen. Aber der andere, egal ob uns nah oder fern steht, der andere muss damit rechnen können, dass ich zu ihm stehe, für ihn bin, bei ihm bin, dass ich da bin in der Not, dass er nicht nur erlebt, er sieht Gott nicht. Es ist einfach zu sagen, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten, dass der Mensch um uns herum, auch unsere Familien wissen müssen, wenn ich meine Familie anrufe in meiner Not, dann wird sie für mich da sein. Weil in meiner Bibel steht geschrieben in Sprüche, ein Mann, der den Herrn fürchtet, bietet seinen Kindern eine Zuflucht. Wenn ich Gott fürchte, werde ich meinen Kindern immer eine Zuflucht bieten. Das ist die Furcht des Herrn. Das gehört zu unserem Leben. Das ist aber auch nicht nur, jetzt kam auch eine Furcht des Herrn, der Herz. Nein, es ist auch dieses herzliche Erbarmen und dieser Wunsch, Heilung hineinzubringen in die Situation hinein und in das Leben. Jemand herausreißen. Und ich glaube, wir haben es nur noch nicht so probiert. Ich entschuldige, wenn ich den Begriff Waffe benutze, aber die stärkste Waffe, mit der wir Leute vielleicht aus ihrem elenden Zustand herausreißen können, ist Erbarmen und Mitleid. Einfach sie mal herausreißen. Sie lieben bis zum Umfallen. Sie lieben bis zum Abwinken. Einfach lieb haben. Einfach den anderen lieb haben. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, Eingeweide des Erbarmen, herzliches Erbarmen, Güte. Zieht Güte an. Es ist so schnell, da nervt uns jemand und dann ist meine Güte vorbei. Güte, das Wort für Güte heißt Freundlichkeit, Gütigkeit, Vorteilhaftes, trotzdem dem anderen Vorteilhaftes zu gewähren, auch wenn er es überhaupt nicht verdient hat. Ein anderes Wort ist hier Güte, Demut, Demütigkeit oder Niedrigkeit des Geistes im Gegensatz zu Hochmut. Gott hat uns niemals berufen, erhaben über anderen Menschen zu sein. Und es ist uns allen passiert, wenn ich daran denke, als ich ein junger Prediger war. Weißt du, ich habe das gesagt, ich bin voll im Glauben und da muss man durchgehen. Und das sage ich heute, ich bin voll im Glauben, da muss man durchgehen. Aber es war aus einer Haltung des Hochmuts gesprochen. Es war aus einer Haltung, ich bin besser gesprochen, ich habe es besser erkannt. Wenn du mal da wärst, wo ich wäre, dann. Verstehst du? Und das ist nicht der Weg, Leute. Das ist auch nicht Mitleid, das ist nicht Erbarmen. Abgesehen davon, dass die Schrift sagt, wenn wir Erkenntnis in einer Sache haben, dann sagt die Bibel in der Erkenntnis Zurückhaltung, Mäßigung. Ich muss nicht das, was ich erkannt habe, den anderen gleich auch allen auf den Kopf knallen. Gib doch anderen auch Zeit, Erkenntnis zu gewinnen, auch in Fragen des Glaubens und so weiter. Zieht an Güte, zieht an Demut, zieht an Milde. Das Wort Milde ist Sanftmut. Wohlwollen. Ich bin dir wohlgesonnen. Wohlwollen. Jemand, überleg mal, das ist nicht immer einfach. Das ist eine Entscheidung. Jemand hat mein Wohlwollen nicht verdient, aber ich bin trotzdem freundlich zu dir. Manchmal sind Leute zu mir gekommen und sagen, Herbert, ich weiß nicht, warum du einfach weiter nett zu mir bist. Denn eigentlich müsstest du doch schon längst ein Donnerwetter abgelassen haben. Manchmal habe ich gesagt, angeboren, in dem Sinne, ich meine, vom Himmel angeboren. Es steigt in uns manchmal hoch, dass wir sagen, oh, muss das sein? Muss ich das aushalten? Muss ich mir das vielleicht bieten lassen? Und dann entscheiden wir als Auserwählte und Heilige und Geliebte Gottes, ich werde dich lieb haben und ich werde dir nicht meine Ungeduld an den Kopf knallen. Ich werde dir nicht meine Hilflosigkeit damit umzugehen an den Kopf knallen. Ich werde dich ganz einfach weiter lieb haben. Weil Gott liebt mich weiter, auch wenn ich es nicht verdiene, richtig? Wenn wir es nicht verdienen, er liebt uns weiter. Das ist Gott. Können wir von ihm lernen? Habe ich von ihm gelernt. Habe ich abgeguckt. Vater, eine der Standardsätze im Lernen war und ist immer wieder, sage ich Gott, wie gehe ich damit um? Sagt er, mach's wie ich. Ja, sage ich, Herr, wie hast du es denn gemacht in der Situation? Da ich nun mal viel Bibelkenntnis habe und lese, guck, da habe ich das so und so gemacht, da habe ich so und so gemacht, zieh dir das genauso an. Sag ich, in Ordnung, Herr, dann ziehe ich mir das so an. Das hat erstmal nichts mit dem Gefühl zu tun. Oh, jetzt fühle ich mich aber gut, das angezogen zu haben. Nein, nein, da fühlt man sich nicht immer so gut. Milde Langmut, das Wort zieht an Langmut. Das Wort Langmut ist Makrothymia. Das bedeutet ertragen, Langmut, Großmut kommt von Makrothymeo und bedeutet langmütig sein. Es ist die Eigenschaft von jemandem, der die Macht und Gelegenheit hätte, sich zu rächen oder zu strafen, aber sich zurückhält, diese Macht zu gebrauchen. Es bezeichnet den langen Atem des Gemüts, bevor es einer Handlung oder einer Leidenschaft Raum gibt. Ich halte manchmal vielleicht länger einfach den Atem an. Lass uns das lernen, den Atem mal anzuhalten. Ich glaube, wir würden manchen Konflikten aus dem Weg gehen, wenn wir den Atem anhalten würden. Manchmal gibt es so einfache Rezepte, den Atem anzuhalten. Ich lasse mal die Geschichte von einem Pfarrer und eines seiner Gemeindemitglieder. Und sie sagt, Herr Pfarrer, ich habe das Problem. Wenn mein Mann was sagt, ich raste einfach aus, ich kann mich nicht beherrschen. Oh, sagt er, ich habe eine gute Medizin. Schwester habe ich vor kurzem bekommen. Ich gebe dir dieses Fläschchen mit. Und jedes Mal, wenn du dich aufregen willst über deinen Mann, schnell ein Löffelchen davon im Mund behalten, bis 10 zählen und dann langsam runterschlucken. Nach einer Woche kommt sie wieder, Pfarrer, das wirkt. Man hat einfach nur mal den Atem angehalten, nicht wahr? Manchmal ist es einfach gut, den Atem anzuhalten. Einfach mal nicht gleich loszupoltern, nicht gleich loszureden. Zum Schluss. So wie mich der Vater schickte, schicke ich jetzt auch euch. Johannes 17 sagte, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Johannes 20, 21, nach der Auferstehung, Jesus kommt zu ihnen, verschlossene Räume. Er sagt, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Jesus ging zurück zum Vater. Wir sind jetzt sein Leib, sein Körper hier auf dieser Erde. Gott sagt, gib mir deine Hände, gib mir deine Füße. Gott sagt, bitte gib mir deine Füße und trag mich in die Stadt, an die Hecken und Zäune. Trag mich dorthin, ich möchte dort durch dich wirken. Weil wenn wir Gott dort nicht hintragen, wird dort nichts passieren. Wenn wir in der Gemeinde beten, Gott, tu etwas am Luisenplatz und du selber trägst Gott mit deinem Körper nicht dorthin, wird es nicht passieren. Es muss Gebet und Gehen. Beides gehört zusammen. Wir sind der Körper. Durch unsere Hände tut Gott diese Dinge, aber von uns aus können wir es nicht tun. Aber weil er in uns ist, sind alle Dinge möglich. So sende ich euch. Wie hat mich der Vater gesandt? Er hat mich auch gesandt, voller Mitleid, voller Erbarmen in diese Welt hineinzugehen. Ich sende euch in derselben Weise, in großem Mitleid und Erbarmen für alle Menschen um uns her. Und ich wiederhole mich gern, denke daran, auch dein Ehepartner ist ein Mensch. Sei freundlich zu ihm, sei liebevoll zu ihm. Deine Eltern sind Menschen. Dein Arbeitskollege ist ein Mensch. Deine Kinder sind auch Menschen. Wir werden diese Welt nicht mit Programmen erreichen. Wir haben letzten Donnerstag auch darüber diskutiert, ausgetauscht. Menschen zu erreichen, Menschen zu gewinnen mit Christus. Und ich sage das jetzt absolut nicht konträr zu unserem Austausch, der wirklich sehr gut ist, fruchtbar war und uns weiterführt. Wir werden diese Welt nicht mit Programmen erreichen. Diese Welt bietet oft viel bessere Unterhaltungsprogramme an, als die Gemeinde es je tun kann. Programme werden es nicht machen. Es geht auch nicht um Unterhaltung oder warum oder darum, wie viele Gottesdienstbesucher wir haben. Es geht um das Finden und Retten der Verlorenen. Es geht um das Finden und Retten derjenigen, die sich zugrunde richten. Da müssen wir Wege finden. Wie finden wir sie? Und das kann sicherlich auch in einem Programm sein, das eine Gemeinde startet. Aber es geht um unsere innere Haltung. Wir werden die Verlorenen nur wirklich retten können, wenn wir ihnen mit herzlichem Erbarmen Mitleid, mit Eingeweiden des Erbarmens begegnen. Ich glaube, so habe ich schon beschrieben, ich bin überzeugt, das wird die Menschen heilen und die Gemeindehäuser füllen. Gefüllte Gemeindehäuser sind kein Beweis für göttliches Leben, aber leere Gemeindehäuser auch nicht. Wir spielen gern das eine für das andere aus. Wenn wir jetzt Gott anbeten, so am Schluss dieses Gottesdienstes, dann lade ich dich einfach ein. Ich will heute kein Gebetsteam hier nach vorne holen, dass wir da beten, sondern ich möchte, dass du selber zu Gott kommst. Wenn du sagst, ich komme nicht klar, ich brauche Hilfe, sprich mich an, damit jemand vom Team da sein und dir auch beistehen und mit dir helfen und mit dir die Dinge angehen. Aber ich lade dich ein, heute Abend hierher zu kommen, einfach nach vorne zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich bin jetzt teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Deine Natur ist Mitleid und auch Erbarmen. Das gehört mit zu dir, zu deinem Wesen, zu deinem Charakter, zu deinem Lebensstil auch, das auszuleben und zu fließen. Gott, ich bin heute Abend hier als jemand, der teilhaftig geworden ist der göttlichen Natur. Und ich möchte, Herr, ich entscheide mich, herzliches Erbarmen, Mitleid anzuziehen. Ich entscheide mich, herzliches Erbarmen und Mitleid anzuziehen. Ich ziehe das an. Und wir können Worte sprechen, ich zieh's an, bis zum Abwinken. Du wirst alt und grau, das Gebiss klappert und irgendwann sagst du immer noch, ich zieh's an. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu hören, du bringst es sich nicht hervor. Aber wenn du den Herrn, zum Herrn kommst, sagst, Herr, ich möchte, dass das aus mir herausfließt. Ich möchte, dass das ein Teil meines Lebens, mein Seins ist, mein Lebensstil, ein Leben von Mitleid und Erbarmen. Ich will das, Herr, das wünsche ich mir. Würdest du das bitte in mir freisetzen? Dann ist der Herr hier, heute Abend, um ein Werk zu tun der Freisetzung. Wir entscheiden uns, in dieser Haltung zu leben. Aber du wirst merken, wenn du das bewusst möchtest, ich kann dir sagen, ich spreche aus eigener Erfahrung. Und ich spreche auch von vielen eigenen Mühen, wo ich versucht habe, anders zu sein, es besser zu machen, gut zu machen. Aber dann einfach nur mal zu Jesus zu gehen. Sag, Jesus, ich krieg das nicht gebacken. Ich habe zwar die neue Natur, ich bin göttlicher Natur, aber ich sehe so wenig Mitleid und Erbarmen, dass ich anderen gegenüberbringe. Herr, würdest du das bitte heute mal mit mir freisetzen und in der Zukunft vermehrt freisetzen? Ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte so im Umgang mit Menschen sein, Herr, wie du mit Menschen umgegangen bist. Ist das ein guter Weg? Den Herrn einfach mal zu bitten. Ich möchte das, Herr. Ich wünsche mir das so sehr, Herr. Und weißt du, und dann dieses Erbarmen, weil er in dir lebt, dieses Eingeweide des Erbarmens, interessantes Wort, er bringt es hervor, es fängt an, aus dir herauszukommen, es fängt an, aus dir herauszufließen. Und wem gebührt dann alle Ehre wieder? Ihm. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wir müssen einwilligen, aber er tut es dann auch. Amen? Willst du einwilligen? Willst du ihn bitten? Bitte ihn einfach. Ich komme nicht als Bettler, bitte, bitte, Herr, mach's jetzt, aber bitte sofort, bitte gestern. Komm zu ihm, sag, Herr, ich möchte so ein Mensch sein, ich möchte so leben wie Jesus. Das ist übrigens auch, wir beten ja sehr fromm, Herr, verwandle mich in das Bild deines Sohnes. Ja, das ist so eine Verwandlung. Voll Erbarmen und Mitleid zu sein. Das gehört mit dazu. Zu sein wie Jesus gehört mit zu diesem Punkt. Zu sein wie Jesus. Zu sein wie Jesus. Solltest du heute Abend hier sein und du sagst, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich kenne Jesus gar nicht. Aber ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen. Kannst du für mich beten? Dann kannst du einfach, ich werde vorne am Pult in der Ecke sein, dann kannst du zu mir kommen und sagen, Herbert, ich möchte diesen Jesus gerne haben. Ich möchte ihn in mein Leben aufnehmen. Ich möchte auch, dass Gott mich herausreißt aus meinem mich zerstörenden Zustand und ich möchte auch in das Reich Gottes hineinversetzt werden. Ich möchte mit Jesus leben. Dann wird das heute Abend geschehen. Ich werde es dir zeigen. Wir werden zusammen beten. Jesus wird in dein Leben kommen und alles verändert sich. Die Dinge fangen an, sich zu verändern. Ich sage dir, das Leben wird nicht unbedingt einfacher danach, aber du weißt, wo du hingehörst. Ja. Ich komme aus einer Generation, da sagt man, wenn du dich bekehrst, sind alle Probleme weg. Bis ich später merkte, voll angelogen, stimmt ja alles gar nicht. Ich hatte mehr Probleme als vorher. Ja. Aber ich wusste, wo ich hingehöre. Ich wusste, mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen und ich werde mit ihm sein. So. Aber das ist der Starke und Mächtige in unserem Leben. So sei willkommen, eingeladen. Und wenn du diesen Freifluss von Erbarmen und Mitleid willst, komm einfach, während hier gesungen, angebetete, geh direkt zu Jesus. Empfang es mal von ihm. Ich kann dir das nicht geben. Das kann nur er dir geben. Kann nur er freisetzen. Er hat es dir ja schon gegeben, so muss ich sagen. Aber er kann es freisetzen, will es auch. Herr Jesus, ich bin so froh, dass du in uns lebst. Vater, ich bin dir so dankbar, dass wir gemeinsam, alle, die wir zu dir gehören, teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur. Das heißt, in uns hineingelegt ist auch deine Art, auch herzliches Erbarmen und Mitleid. Das ziehen wir heute Abend an, Herr. Und nicht nur heute Abend, das wollen wir von heute an in den Alltag, in die Wochen und Jahre hineinnehmen, sagen, als einen Lebensstil göttlichen Erbarmens, göttlichen Mitleids. Herr, du setzt heute Abend hier etwas frei. Und der Herr sagt für die, der sagt, wenn du es möchtest, ich setze es heute Abend in dir frei. Es ist dir schon geschenkt, ist meine Zusage, mein Versprechen, meine Verheißung. Ich setze es heute Abend frei. So kannst du gerne kommen. Hier vorne sag, Herr, setze es frei. Setze es einfach frei. Setze es frei, Herr.